Zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße Gäste. Es handelt sich um Volontärinnen und Volontäre der Berliner Journalistenschule, die heute hier zuschauen, was hier passiert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und Erkenntnisse dabei. Herzlich willkommen. Und es ist Mittwoch und es gab eine Kabinettssitzung und zu den Ergebnissen berichtet Herr Cornelius.
Ja, vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Die Bundesregierung hat heute die Mikroelektronikstrategie beschlossen. Damit legt sie erstmals eine ressortübergreifende, national abgestimmte Gesamtstrategie zur Stärkung des Halbleiterstandortes Deutschland vor. Sie wissen, dass Mikroelektronik die Schlüsseltechnologie ist und somit von entscheidender Bedeutung für die Unabhängigkeit, die Souveränität, den Wohlstand und die Resilienz in Deutschland und in Europa. Deutschland ist heute bereits größter Mikroelektronikstandort der EU mit 30% der Waferkapazitäten. Das ist ein zentraler Pfeiler der europäischen Halbleiterfertigung. Wir bauen jetzt diese Stärken aus. Wir treiben Innovation voran und beschleunigen die Ansiedlung und den Ausbau neuer Chipfabriken und bemühen uns so, die technologischen Abhängigkeiten zu verringern und künftigen Chipkrisen vorzubeugen. Die Strategie setzt einen Orientierungsrahmen. 6 Handlungsfelder sind dabei zentral. Erstens die Fähigkeiten im Chip-Design auszubauen. Zweitens Forschung schneller in industrielle Fertigung zu bringen. Lab to Fab ist der Fachbegriff. Dann drittens die Fachkräftebasis soll verbreitert werden. Schließlich Steigerung der Fachkräfteausbildung, Schaffung von Anreizen für Investitionen und dann noch der Ausbau der europäischen und internationalen Kooperation. Das ist also die erste große und strategische Maßnahme der Hightech-Agenda, die nun umgesetzt wird. Zweitens hat das Kabinett die Aktivrente beschlossen. Angesichts der demografischen Entwicklung brauchen wir mehr Anreize für freiwillige Arbeit im Rentenalter. Ältere Beschäftigte verfügen über umfassende berufliche Kenntnisse, Erfahrungen und Netzwerke. Bleiben sie dem Arbeitsmarkt und dem Arbeitgeber erhalten, wirkt dies dem Fachkräftemangel entgegen. Um eine solche Weiterbeschäftigung zu schaffen, hat das Kabinett heute den Gesetzentwurf zur Aktivrente. Das nennt sich Gesetz zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter beschlossen. Als Aktivrente bleiben Einnahmen aus nicht selbstständiger sozialversicherungspflichtiger Arbeit nach Erreichen der Regel Altersgrenze bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei. Und diese Regel soll am 01.01.26 in Kraft treten. Der steuerfreie Hinzuverdienst wird vom Progressionsvorbehalt ausgenommen, sodass der Steuervorteil in voller Höhe erhalten bleibt. Das zur Aktivrente, die Sie auch kennen. Und dann habe ich schließlich noch die Verlängerung Kfz-Steuerbefreiung vom Automobildialog in der vergangenen Woche. Sie erinnern sich, ging die zentrale Botschaft aus. Die Bundesregierung möchte mit den Unternehmen und den Beschäftigten daran arbeiten, die deutsche Automobilindustrie auch sicher in die Zukunft zu führen, Arbeitsplätze zu sichern, Klimaziele zu erreichen. Deswegen unterstützen wir den Umbau hin zur Elektromobilität. Eine davon hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Reine Elektrofahrzeuge sollen auch über 2025 hinaus von der Kfz-Steuer ausgenommen werden. Damit profitieren auch ab 2026 die neu zugelassenen Elektrofahrzeuge von einer bis zu 10-jährigen Steuerbefreiung. Das ist ein starkes Signal. Investitionen in E-Fahrzeuge zahlen sich also aus. Die Maßnahme ergänzt bereits umgesetzte Verbesserungen für die E-Mobilität, etwa bei Abschreibungsregeln und bei der Dienstwagenbesteuerung. Darüber hinaus plant die Bundesregierung, wie bereits vergangene Woche auch angekündigt, eine gezielte Unterstützung für Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen, um vulnerablen Haushalten eben den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen und mehr E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Dies dazu.
Danke sehr. Es gibt gleich auch noch Reiseankündigungen. Mein Vorschlag wäre trotzdem, erst Fragen zu den Kabinettsthemen zu machen. Herr Steiner hatte sich gemeldet zum Thema Mikroelektronik.
Ja, Herr Cornelius, weil das so eine große Frage ist, die in der Vergangenheit schon Bundeskanzler beschäftigt ist, hat, möchte ich die Frage erstmal an Sie stellen. Wie denkt denn Herr Merz, dass er auch Fertigungsgrößen unterhalb 22 Nanometern in Deutschland denn tatsächlich relevant ansiedeln kann, also auf gut Deutsch die Nachfolge des Intel-Projekts?
Ja, es gibt verschiedene Projekte, die angestoßen werden. Über die große Größe kann ich Ihnen momentan keine Auskunft geben. Die Fertigung der Standort Deutschland ist interessant. Eine der Faktoren, die dazu beitragen können, ist natürlich auch die Erhöhung der Attraktivität für Kapitalgeber, die in Deutschland angesiedelt werden. Die Bundesregierung plant ja auch entsprechende Erleichterungen für die Ansiedelung und da den finanziellen Rahmen zu schaffen oder den Rahmen im Kapitalmarkt zu schaffen. Es ist schlicht am Ende eine Frage der Attraktivität des Standortes und damit dann auch die Hoffnung verbunden, dass potenzielle Hersteller ansiedeln.
Wenn ich die Nachfrage dann eher an die Fachministerien, ich glaube, das ist Forschung und Wirtschaft, richten darf, dann würde ich das gerne tun. Vielleicht Wirtschaftsministerium, inwieweit ist denn diese deutsche Strategie jetzt mit den europäischen Nachbarn abgestimmt? Auch hier wieder als Beispiel bei Intel, bei der Vorgängerregierung war es ja so, dass eine Fertigung in Deutschland und ein Packaging in Polen stattfinden sollte, also europäisch harmonisiert. Wie sieht das jetzt mit dieser Strategie aus? Inwieweit ist die abgesprochen mit den relevanten Nachbarn?
Also ich will erstmal auf die Ausführung des Regierungssprechers verweisen und kann für das BMWE mitteilen, dass wir natürlich jetzt sehr schnell diese Strategie auch mit Leben füllen werden, nicht zuletzt auch mit Fördermöglichkeiten unter dem European Chips Act und unter dem sogenannten IPCE. Und dabei würde ich es auch für den Moment belassen.
Entschuldigung, vielleicht kann das FDR an der Stelle dann ergänzen, weil das ist ja keine Antwort auf die Frage gewesen, das hat ja gar nichts miteinander zu tun mit der Abstimmung mit den Nachbarn.
Genau, also ich habe ja ausgeführt, also wir werden diese Strategie aktiv mit Leben füllen.
Dem kann ich aktuell auch gerade nicht mehr hinzufügen. Ich kann nur genau unterstreichen, was gerade auch schon gesagt wurde. Genau, wir betonen, dass die Mikroelektronik eine Schlüsseltechnologie ist. Genau, für die weiteren Abstimmungen stehen wir im Austausch. Sehen natürlich die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und weiteres reiche ich Ihnen gerne nach.
Okay. Herr Rinke.
Ja, Herr Cornelius, ich hätte ganz gerne bei Ihnen nochmal nachgefragt. Die neue Bundesregierung wollte sich ja von der vorherigen dadurch absetzen, dass man nicht mehr diese Milliardenförderung wie bei Intel macht. Jetzt hat eine Umfrage bei den Halbleiterunternehmen ergeben, dass die aber sehr stark befürworten, dass es eine große staatliche Förderung gibt. Deswegen die Frage, ob es da jetzt einen Meinungsumschwung gibt. Und dazu gehört auch, dass es den Vorschlag gibt, dass es so eine Art Buy European oder Buy German oder Germany-Klausel auch für Halbleiterhersteller gibt, um zu garantieren, dass deren Produkte auch hier abgesetzt werden. Wie steht der Kanzler dazu?
Ich glaube, wir erleben ja eine weltweite Dynamik, wo wir gerade auf dem Mikroelektronikbereich auch protektionistische Maßnahmen sehen, die gerade uns dazu zwingen, eine Art europäische Autonomie oder eine europäische Resilienz zu stärken. Das ist das Ziel der Bundesregierung, dass auch die Hersteller und die Abnehmer dieser Produkte sehen, dass die Liefersicherheit dann am höchsten ist, wenn tatsächlich auf heimische Herstellung oder auf europäische Herstellung zurückgegriffen werden kann. Über die Anreizpolitik müssen wir dann ein andermal reden, aber die Bundesregierung hat in verschiedenen Bereichen ja betont, dass die Marktdynamik am Ende den Anreiz für die Sicherheit und die Attraktivität eines Standortes liefert. Und diese Attraktivität, glaube ich, ist dann gewährleistet, wenn eben auch die Abnehmer, zum Beispiel die Automobilindustrie, sich hier bedienen können. Und nochmal, die Dynamik in den USA, in China, zeigt uns ja, dass dafür auch ein Bedarf besteht.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Das heißt, es gibt jetzt keine feste Verabredung, dass zum Beispiel Automobilhersteller aufgefordert oder sogar gezwungen werden, dass sie dann ihre Chips hier in Deutschland kaufen?
Ich glaube, dass es solche Formen von Regulatorik nicht sinnvoll sind, aber momentan auch nicht geplant sind.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Steiner nochmal.
Ja, nur damit ich es richtig verstehe, Herr Cornelius. Was ist jetzt das Ziel der Bundesregierung an der Stelle? Resilienz und Autonomie über den gesamten Wertschöpfungsprozess, der am Ende für einen Chip sorgt? Oder wie habe ich das zu verstehen? Ich glaube, in Taiwan hört man da sehr gerne zu.
Ich glaube, dass das Ziel ist, die Attraktivität des Standortes für Mikroelektronik, für diese Schlüsseltechnologie zu erhöhen in allen Ketten und in allen Produktionsschritten. Diese Mikroelektronikstrategie wird dazu natürlich beitragen, indem sie auch die eigene Produktion fördert, indem die Forschung schneller in die Fertigung kommt, indem wir die Fähigkeit im Chip-Design auch ausbauen, also die eigentlichen die Faktoren, die ich eben genannt habe.
Das heißt, das schließt auch alle Vorprodukte wie Spezialchemikalien etc. pp. Mit ein?
Das kann ich hier in diesem Detail momentan nicht sagen, aber die Resilienz und die Autonomie würde das beinhalten. Ja.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Eckstein, habe ich das richtig gesehen? Kfz-Steuer war bei Ihnen? Nee, Aktivrente. Dann sind wir bei der Aktivrente.
Ich würde gerne einmal bei der Aktivrente nochmal nachfragen, vielleicht zunächst an Sie, Herrn Cornelius, oder auch an das Arbeitsministerium. Können Sie einmal aus Sicht der Bundesregierung darstellen, warum es gerecht oder richtig ist, dass Rentnerinnen und Rentner ab kommendem Jahr 24.000 Euro steuerfrei im Jahr verdienen sollen dürfen, während für alle anderen, gerade auch jüngere Generationen, Grundfreibetrag von, ich glaube, in etwa 12.400 Euro gilt. Danke.
Ich glaube, es geht um eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, die dazu beitragen soll, dass Fachkräftemangel abgebaut wird und dass man den Anreiz schafft, über die gesetzliche Altersgrenze hinaus tätig zu sein. Und die rechtfertigt diese Maßnahme.
Jetzt könnte man ja sagen, dass gerade jüngere Generationen auch die Rente finanzieren müssen über ihre Beiträge. Ist dann eine solche Ungleichbehandlung zwischen jüngeren und älteren potenziellen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern angebracht?
Die älteren Steuerzahler haben ja ihr Berufsleben über schon Steuern gezahlt und haben schon für das System ihren Beitrag geleistet. Ich würde das nicht in einen Vergleich bringen.
Herr Jessen?
Ja, entweder Cornelius oder das Fachministerium. Warum werden Selbstständige, Beamte und auch Beschäftigte, lohnabhängig Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft nicht in den Erleichterungsgenuss kommen, wenn sie länger arbeiten, denn auch sie leisten ja zusätzliche Arbeit für den Arbeitsmarkt.
Ja, Sie haben recht, diese Aktivrente gilt jetzt für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, gewerbetreibende Land- und Forstwirtschaft sowie für Minijobs und Beamte nicht. Aber es ist nach 2 Jahren eine Evaluation vorgesehen, in der diese Aktivrente überprüft wird. Und dabei wird auch der Kreis der Begünstigten nochmal neu betrachtet.
Ja, Hintergrund der Frage ist, dass unter anderem das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, man könne es systemisch und auch rechtlich eigentlich nicht rechtfertigen, wenn die eine Einkommensart durch aktiv geleistete Arbeit über die Altersgrenze hinaus steuerfrei wird und die andere nicht. Also diese Problematik sehen Sie, das nehme ich Ihren Worten.
Also ich nehme die Äußerung des DIW zur Kenntnis, wie sehr viele Äußerungen aus diesem doch sehr großen und mehrstimmigen, mehrchörigen, mehrschichtigen Feld der Fachleute.
Herr Rinke?
Das war auch meine Frage. Danke.
Dann sehe ich da doch Herr Steiner noch.
Ja, noch mal eine Nachfrage ganz kurz. Habe ich das richtig verstanden, dass die Einnahmen, die dann im Rahmen der Aktivrente erzielt werden, dass die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen und somit auf den regulären Freibetrag noch obendrauf kommen?
Ich glaube, das kann nur das BMF nicht dem Progressionsvorbehalt. Ne? Sie
ja. Also das heißt, dass es noch obendrauf addiert wird, dieser Betrag von maximal 24.000 auf den eh schon vorhandenen Steuerfreibetrag, ist korrekt?
Er kann das
genau. Genau, wie Sie jetzt gesagt haben, die Aktivrente unterliegt nicht dem Progressionsvorbehalt.
Dann sehe ich dazu Keine weiteren Fragen und auch zum Kabinett keine weiteren Fragen. Zum Kabinett, Herr Jung, oder zur Aktivrente? Wie bitte? Kfz-Steuer.
Nur weil Herr Cornelius den Autogipfel letzte Woche angesprochen hatte, vielleicht habe ich es verpasst, aber Sie wollten uns auch die Teilnehmerliste schicken.
Die habe ich anschließend mitgeteilt, nicht? Vom Autogipfel?
Ja, ist bei mir nicht angekommen, dann offenbar.
Okay, haben wir aber hier veröffentlicht. Soweit ich weiß, habe ich es sogar hier vorgelesen.
Nee.
Ja, ich schicke es Ihnen nach.
Dann ist das geklärt. Das war jetzt streng genommen keine Frage zur Kfz-Steuer.
Aber schon eine Weile rum, ne? Aber ich gebe es Ihnen gerne.
Ja.
Dann sehe ich jetzt tatsächlich keine Fragen mehr zum Kabinett und wir machen weiter mit einer Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
Ich habe Ihnen eine Reise des Außenministers in die Türkei anzukündigen. Außenminister Varifol reist am Freitag nach Ankara. Er wird dort seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan zusammentreffen und weitere politische Gespräche in der Türkei führen. Schwerpunkt der Gespräche wird unter anderem die Lage im Gazastreifen sein, wo es aktuell ja vor allem darum geht, nach der Befreiung der noch lebenden Geiseln nun die humanitäre Lage schnell zu verbessern und in die Umsetzung der weiteren Punkte des 20-Punkte-Plans einzusteigen. Bei diesem Antrittsbesuch werden aber dann auch sicherlich eine Vielzahl anderer Themen noch eine Rolle spielen, unter anderem seien jetzt genannt die Lage in Syrien, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und natürlich eine Reihe bilateraler Fragen.
Gibt es dazu Fragen?
Redaktion. Will Deutschland, dass die Türkei am EU-Verteidigungsprogramm SAFE teilnimmt? Und wie bewertet die deutsche Regierung die türkische militärische oder Kriegsdrohung gegenüber Griechenland?
Das war keine Frage zur Türkei.
Ja, ja, also die Beteiligung der Türkei in das SAFE-Programm ist eigentlich
gut, dann,
genau. Top-Thema.
Ja, vielleicht dazu: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht die Sicherheit in ganz Europa und das besorgt uns. Wir müssen als NATO-Verbündete und als europäische Partner geschlossen und einig zusammenstehen und auch die Einbeziehung von Alliierten außerhalb der Europäischen Union bietet dazu eine Chance. Sie bietet und entspricht natürlich auch unseren Sicherheitsinteressen, bietet die Chance, gemeinsam unseren Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten weiter zu erhöhen und ist genau aus diesem Grund natürlich in unserem Interesse.
Herr Jung? Erst Herr Jung, dann, ich habe Sie gesehen.
Jetzt zu der Reise in die Türkei. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bundesregierung sich noch für Demokratie und Rechtsstaat einsetzt, aber die Unterdrückung der türkischen Opposition war jetzt kein Thema, was Sie angesprochen haben.
Ich hatte schlaglichtartig eine Reihe von Themen genannt, die bei der Reise angesprochen werden. Sie wissen, dass wir grundsätzlich im Vorfeld einer Reise Reigen an Themen benennen. Ich habe auch bilaterale Themen angesprochen, die bei dieser Reise Thema sein werden. Wenn Ihre Frage darauf abzielt, wie wir, sage ich mal, die Lage, die innenpolitische Lage in der Türkei sehen, dann kann ich Ihnen darauf gerne eine Antwort geben.
Immer gerne. Setzt sich die Bundesregierung denn noch bei ihren Partnern und befreundeten Staaten für Rechtsstaat und Demokratie ein?
Wir setzen uns weltweit für Rechtsstaat und Demokratie ein, auch für Menschenrechte. Und wir haben das auch hier mehrfach gesagt, natürlich, dass uns die Repression gegen Oppositionspolitiker beunruhigt. Der Eindruck, dass in der Türkei der eigentlich politische Wettstreit zunehmend eben mit justiziellen Mitteln geführt wird, ist leider nicht neu. Wir sehen eine Konzentration des justiziellen Vorgehens gegen die größte Oppositionspartei, die CHP. Und das wirft natürlich kritische Fragen auf. Die Achtung demokratischer Wahlergebnisse ist eine Grundbedingung in jeder funktionierenden Demokratie. Sie fragten ja danach, ob wir uns für Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Das ist unsere Haltung dazu. Und die türkische Regierung trägt Verantwortung für die Einhaltung der rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätze, denen sie sich ja auch international verpflichtet hat, unter anderem im Rahmen des Europarats. Und das ist zentral auch für eine weitere Annäherung an die Europäische Union.
Frau Anastopoulou.
bringt eventuell Herr Wadenfuhl auch noch Geschenke mit? Dann zum Beispiel, das wäre ein Geschenk, die Eurofighter. Ich glaube, dass die Bundesregierung noch keine endgültige Antwort darüber gegeben hat. Ist das auch ein Thema?
Ja, ich habe Ihnen hier nichts zu Geschenken anzukündigen, denn ein solches ist es ja nicht. Es ist ein gesamteuropäisches Rüstungsprojekt. Da ist es richtig, dass die Bundesregierung positiv über eine Voranfrage von Airbus entschieden hat, mit der Türkei über die Lieferung von Eurofightern zu verhandeln. Und diese Flugzeuge dienen der kollektiven Verteidigung im Rahmen der NATO. Sie dienen der kollektiven Sicherheit aller europäischen Partner. Und wir stehen natürlich im Austausch mit all unseren Partnern, um die Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten. Dabei ist unser gemeinsames Verständnis klar, diese Kampfflugzeuge werden ausschließlich zur Stärkung der NATO als, und ich betone das, Verteidigungsallianz dienen und zur Absicherung der Sicherheit in der Region eingesetzt werden.
Mitglied der NATO ist auch Griechenland. Und Griechenland hat auch berechtigte Ängste, dass die Eurofighters gegen Griechenland angewendet werden. Wie können Sie diese Ängste zerstreuen?
Also ich glaube, dazu hatte sich auch der Bundesaußenminister vergangene Woche in einer griechischen Tageszeitung dazu geäußert. Es geht darum, dass es für uns nicht vorstellbar ist, unter NATO-Verbündeten dort Drohungen zu haben. Und wir begrüßen natürlich, dass es seit längerer Zeit einen Prozess gibt zwischen der griechischen und der türkischen Seite und diese Dialogprozesse zur, sage ich mal, Vermittlung in kritischen Fragen oder strittigen Fragen zwischen beiden Staaten, die unterstützen wir natürlich vollends.
Vielen Dank.
Herr Paschai?
Ich hätte eine organisatorische Frage. Hier bin ich.
Auf der Polarseite.
Genau. Wird es eine eintägige Reise sein und wird es eine Pressekonferenz stattfinden?
So ist die Planung. Es ist eine eintägige Reise am Freitag. Wie gesagt, der Außenminister wird vor der Abreise ein Statement abgeben. Er wird auch auf der Reise in der Türkei ein Statement abgeben. Aber in welcher Form das genau geschieht, kann ich Ihnen heute noch nicht mitteilen. Würden wir dann aber im Vorfeld über einen technischen Hinweis tun.
Und dann gab es da noch eine Frage.
Külaç ist mein Name, ich schreibe für Hürriyet. Ich hätte gerne gewusst, was die Bundesregierung überhaupt von der Türkei erwartet, was die Sicherheit Europa und NATO betrifft. Und darüber hinaus möchte ich selbstverständlich wissen, was auch die Bundesregierung von der Türkei, was die Beendigung des Krieges in Ukraine betrifft, also erwartet.
Also mit Blick auf die russische Aggression gegen die Ukraine erwarten wir natürlich, dass wir geschlossen stehen und dass Russland in die, sage ich mal, Position gebracht wird, diesen Krieg nicht weiterzuführen, diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Und natürlich ist es dazu wichtig, dass wir als NATO-Partner geschlossen dafür sorgen, auch entsprechend die Abschreckungsfähigkeit der NATO zu gewährleisten, um auch, sage ich mal, weitere Aggressionen, die wir von Russland in der Vergangenheit, jüngeren Vergangenheit zum Beispiel auch im Bereich hybrider Bedrohungen beobachtet haben, Einhalt zu gebieten.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann gibt es noch eine Reiseankündigung der Ministerin für Wirtschaft und Energie.
Ja, danke. Ich kann Ihnen ankündigen, Bundeswirtschaftsministerin Reiche wird anlässlich der IWF-Herbsttagung am Freitag nach Washington D.C. reisen. Sie wird vor Ort für Deutschland als Investitionsstandort werben und wird dort neben bilateralen Gesprächen und unter anderem mit Banken und Investmentfonds auch an Terminen, Veranstaltungen der KfW sowie der Bundesbank teilnehmen. Die wirtschaftliche Stagnation der letzten Jahre ging auch mit niedrigen Direktinvestitionen aus dem Ausland in Deutschland einher. 2024 waren das nach Zahlen der Bundesbank 35 Milliarden, die in Deutschland investiert wurden. Und das ist der zweitniedrigste Wert seit 2015. Die Bundesregierung setzt sich bereits für bessere Standortbedingungen ein. Es wurden ja bereits steuerliche Entlastungen und Entlastungen bei den Energiepreisen auf den Weg gebracht. Und der Bürokratieabbau wird entschlossen angegangen. Soweit erstmal.
Eine Frage dazu von Herrn Rinke.
Dazu hätte ich eine Nachfrage. Wird sie alleine hinreisen oder hat sie noch andere Politiker oder Wirtschaftler an Bord? Und ist Herr Plessing vor allem an Bord, der nun der Beauftragte des Kanzlers für Investitionen aus dem Ausland ist?
Das ist mir nicht bekannt.
Also sie reist alleine?
Die Bundeswirtschaftsministerin reist, genau. Mit einer Delegation natürlich aus dem Wirtschaftsministerium. Aber, ja.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurden schon einige vorab genannt. Am häufigsten, damit werden wir gleich anfangen, mit der Debatte um den Wehrdienst. Mir wurden Stichworte sind aber auch Waffenlieferungen an die Ukraine, die Rentendebatte in Frankreich, Äußerungen des Bundeskanzlers gestern bei einer PK in Potsdam, die israelischen Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit und der Bundeswehreinsatz vor der libyschen Küste, um einen fast alle jetzt, glaube ich, zu nennen. Ich glaube, es stehen noch mehr drauf. Wir fangen an mit dem Thema Wehrdienst bei Frau Hasenkamp.
Dann hätte ich gern zwei Fragen. Herr Cornelius, wie guckt der Kanzler auf die Performance seiner Koalition gestern und die Rolle seines Verteidigungsministers? Und Herr Müller, wann muss das neue Gesetz im Gesetzblatt stehen, damit Sie am 1. Januar, wie vom Minister heute Morgen noch mal gesagt, tatsächlich starten können?
Sie wissen ja, dass die Bundesregierung am 27. August das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes beschlossen hat. Was wir jetzt sehen, ist das parlamentarische Verfahren. Dem Verfahren können wir als Bundesregierung nicht vorgreifen, wollen wir das auch nicht. Die Bundesregierung hat nach wie vor das Ziel, den Gesetzgebungsprozess bis zum Jahresende abzuschließen. Die inhaltliche Zielsetzung ist, dass der Wehrdienst die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und vor allem den personellen Aufwuchs sicherstellen muss und die Verteidigungsfähigkeit für Deutschland sicherstellen soll. Der Wehrdienst ist das zentrale Thema der deutschen Verteidigungspolitik. Deswegen ist die Bundesregierung auch nicht überrascht, dass dies zu intensiven politischen und gesellschaftlichen Debatten führt. Das wird begrüßt und unterstützt.
Genau, der Regierungssprecher hat es schon angedeutet, bis Ende des Jahres ist und bleibt das Ziel, dass das Gesetz alle parlamentarischen Wege durchlaufen hat und damit wir dann auch zum Januar beginnen können mit der Umsetzung. Die Umsetzung wäre nach dem jetzigen Gesetzentwurf verbunden mit dem Anschreiben der jungen Leute und dann mit der Auswertung und dann im zweiten Quartal mit dem Beginn, wirklich mit dem einen, also dem Dienstantritt der neuen Wehrdienstleistenden im zweiten Quartal 26.
Nachfrage. Nur eine kurze Nachfrage. Herr Cornelius, wenn Sie ein Adjektiv für den gestrigen Tag finden müssten, welches fällt Ihnen ein?
Ich will hier nicht in der Quiz-Show sein, also ich möchte das eh nicht mehr auf ein Adjektiv verkürzen.
Frau Le Priou.
Eine Frage an Herrn Cornelius. Inwiefern vermitteln die öffentlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Koalition über die Wehrpflicht und das Abschießen der Drohnen Ihrer Meinung nach das Bild eines geschwächten Deutschlands, wo man sich nicht auf nichts einigen kann? Und Zusatz, wie glauben Sie, wird diese innenpolitische Uneinigkeit von Russland wahrgenommen?
Also ich würde uns allen raten, ein bisschen die Dramatik rauszunehmen. Also deswegen ist Deutschland nicht einig oder geschwächt oder so. Deutschland ist handlungsfähig. Hier wird um ein ganz zentrales gesellschaftspolitisches Thema diskutiert. Das ist im parlamentarischen Verfahren auch so vorgesehen und dem sollte man seinen Raum nehmen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie eine Demokratie wollen oder eine Autokratie. In einer Demokratie wird auch mal diskutiert. Und das ist vielleicht auch die Antwort an Russland, dass man mehr Demokratie und mehr Debatte in Russland sich durchaus auch wünschen könnte. Vielleicht auch zu Fragen der Wehrpflicht.
Herr Fechtner.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Herr Cornelius, wie steht denn der Kanzler persönlich dazu, dass Minister Pistorius die Einigung auf einen Kompromiss eben gestern in letzter Minute auch persönlich gestoppt hat? Belastet das das Vertrauensverhältnis?
Nein, der Kanzler ist mit dem Minister im engen Kontakt. Der ist auch mit den anderen Akteuren im engen Kontakt. Die unterschiedlichen Positionen werden wahrgenommen und intern diskutiert. Und der Kanzler wird jetzt keine Haltungsnoten verteilen.
Herr Delfs.
Herr Cornelius, steht denn der Bundeskanzler selbst voll hinter dieser Idee mit dem Losverfahren? Das ist ja doch auf sehr viel Unverständnis zum Teil getroffen. Ich weiß nicht, gestern Abend konnte man in den Fernsehnachrichten hören, dass auch ganz viele Jugendliche, die es ja betreffen würde, mit der Idee sich so gar nicht anfreunden können. Aber hält der Kanzler da noch nach wie vor fest an diesem Verfahren?
Der Bundeskanzler hält an dem Verfahren fest, dass wir den Wehrdienst modernisieren wollen und dass wir die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sicherstellen müssen. Das zentrale Thema ist der Aufwuchs, der ist die Gewinnung von Wehrpflichtigen. Es gibt einen Gesetzentwurf, der im Kabinett verabschiedet wurde, auch mit der Stimme des Bundeskanzlers. Ich glaube, Sie haben alle festgestellt, dass wir seit 2022 mindestens eine signifikant verschärfte Bedrohungslage in Deutschland zur Kenntnis nehmen müssen und deswegen auch festgestellt haben im Einklang mit den NATO-Zielen, dass wir einen höheren Personalbedarf bei der Bundeswehr decken müssen. Wir reden von einem Gesamtumfang von 460.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2035. Das sind 260.000 aktive und 200.000 Reservistinnen und Reservisten. Dieses Ziel verfolgt der Bundeskanzler und nun lässt er dem parlamentarischen Verfahren seinen Raum.
Nochmal nachgefragt, aber das Wort Losverfahren habe ich jetzt in Ihrer Antwort nicht gehört. Also das heißt, das muss nicht zwingend Teil davon sein, dieser zukünftige
Ziel ist es, den Gesamtumfang von 460.000 Soldaten bis 2035 zu erreichen.
Herr Grimm.
Herr Müller, auch nochmal zu diesem Thema. Warum hat denn der Minister nicht eher versucht, auf das parlamentarische Verfahren Einfluss zu nehmen, sodass er aus der Situation herausgekommen wäre oder diese hätte verhindern können, im letzten Moment ein Stoppzeichen zu setzen?
Der Minister hat sich sowohl gestern als auch heute sehr umfänglich zur Situation geäußert. Er hat genau geäußert, wann er wie eingebunden war. Darauf kann ich gerne verweisen. Heute Morgen gegen 9 Uhr nach dem Bundestag, nach dem Verteidigungsausschuss und gestern Abend auch noch mal gegenüber Tagesspiegel. Deswegen habe ich dieser persönlichen Einschätzung Minister nichts hinzuzufügen. Ich erlaube mir aber eine Sache hinzuzufügen, weil ich es gerade wieder gehört habe. Bei der aktuellen Diskussion geht es nicht primär um das Losverfahren. Die aktuelle Situation ist bedingt durch die Diskussion um die Musterung. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, weil ich das Gefühl habe, auch in der Berichterstattung, es wird dieser Musterung, dieser Identifikation der möglichen Wehrdienstleistenden, möglichen Wehrdienstpflichtigen im Verteidigungsfall, diesem wird sehr wenig Gewicht bemessen. Wesentlicher Baustein des neuen Wehrdienstgesetzes ist die Wiederaufnahme der Wehrerfassung und der Wehrüberwachung. Und zur Wehrerfassung muss ich wissen, wer wäre im Notfall fähig, für die Streitkräfte eingezogen zu werden und dieses Land zu verteidigen. Und das kann ich nicht nur auf einem Fragebogen beruhen. Das ist eine Übergangslösung. Wir haben angestrebt bis Mitte 27 und danach soll vollumfänglich gemustert werden. Ganz einfach, weil Sie ein klares Bild brauchen. Sie können sich dann nicht nur darauf verlassen, wenn es mal der Fall sein sollte, wer hat was angekreuzt. Also war das Ziel, dass wir bis dahin die Kapazitäten wieder aufbauen und ab Mitte 27 wieder vollumfänglich mustern. Und dieses Ziel hat der Minister heute Morgen nochmal betont, nach dem Bundestag, nach dem Ausschuss, das Ziel sollte möglichst nicht aufgeweicht werden, weil es im Grundgesetz steht, dass die Bundesrepublik Deutschland Streitkräfte zur Verteidigung aufstellt. Und das ist ein maßgeblicher Punkt, und den haben wir seit 2011 verschlafen, ehrlich gesagt, dass wir wissen, wem wir im Notfall heranziehen können zur Verteidigung.
Nachfrage?
Aber nochmal zum Prozess nachgefragt, erscheint es nicht hochgradig unglücklich, dass nach wochenlangen Verhandlungen jetzt ein Kompromiss in letzter Minute gestoppt werden muss, der von beiden Koalitionspartnern ausgearbeitet war. Es gab eine Pressemitteilung, die war fertig. Und diesen Kompromiss räumt der Minister in letzter Minute ab. Das lässt doch maximal auf schlechte Abstimmung schließen.
Dieser Prozess lag und liegt bei den Regierungskoalitionen. Wenn Sie dazu Fragen haben, habe ich Montag schon gesagt, würde ich Sie bitten, diese an die Koalition zu stellen.
Herr Jessen.
Ich möchte doch noch mal zum Stichwort Losverfahren fragen, auch wenn, Herr Müller, Sie sagen, eigentlich stehe so die umfassende Musterung im Zentrum. Ist es, und die Frage geht jetzt ans Justizministerium, haben Sie geprüft, ob es rechtlich zulässig ist, dass über die Frage, wer gegebenenfalls in Kampfeinsätzen mit dem Risiko des Todes ziehen muss, per Zufall, per Los entschieden wird. Das ist ja nicht die Seitenwahl beim Fußballspiel.
Wie der Kollege Müller schon betont hat, ist das ja ein Vorgang, der bei den Bundestagsfraktionen liegt und nicht bei uns. Also insofern kann ich mich jetzt hier als Sprecher des Bundesjustizministeriums nicht näher dazu einlassen.
Naja, also das Losverfahren ist ja eine entscheidende Säule in dem Modell, wie vorzugehen ist, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Deswegen muss doch diese Option geprüft werden. Wollen Sie jetzt sagen, dass Ihr Haus nicht geprüft hat, ob diese Option rechtmäßig ist? Haben Sie das nicht getan?
Das ist ja kein Vorschlag, der von der Bundesregierung kam oder der in dem Gesetzentwurf, wie er zwischen den Ressorts abgestimmt wurde, enthalten war. Das war jetzt ein Vorschlag, der in der Diskussion der Fraktionen vorkam. Und generell sind wir natürlich in den Gesetzentwürfen der Bundesregierung eingebunden im Beteiligungsverfahren. Und generell kann ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass Willkür jetzt, also eine willkürliche Einziehung zum Wehrdienst natürlich verfassungsrechtlichen Bedenken begegnen würde. Aber Los ist nicht Willkür. Und darüber hinaus habe ich dem nichts hinzuzufügen und verweise auf die Zuständigkeit für das Thema insgesamt auf das Verteidigungsministerium.
Ich kann vielleicht ergänzen, ein Punkt. Ich habe, glaube ich, gerade auch statt Fraktionen Koalitionen gesagt. Tut mir leid, ich meine natürlich die Regierungsfraktionen. Ich wollte aber noch mal ergänzen zum Thema rechtlicher Prüfung. Vorschläge, die jetzt vielleicht im parlamentarischen Verfahren aufkommen, Veränderungsvorschläge am Gesetz, dafür haben wir zum Beispiel die Expertenanhörung Anfang November, Mitte November, die dann genau hier noch mal reingehen können in Einzelaspekte, wie zum Beispiel die rechtliche Überprüfung. Und dafür bietet genau das parlamentarische Verfahren ja auch dann im November genau den Platz im Prozess.
Ich habe jetzt auf der Liste zu dem Thema noch Herrn Steiner und Herrn Jung. Dann würde ich angesichts der langen Themenliste gerne wechseln, Herr Steiner.
Geht auch schnell, glaube ich. Herr Müller, ich wollte noch mal ganz kurz nachfragen, weil ich das inzwischen schon wieder vergessen habe angesichts der langen Debatte. Wie schaut es denn aus mit den ehemals Wehrdienst geleistet Habenden und deren Nacherfassung und Verbleib? Auch da haben Sie doch die Daten verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist dort geplant, in irgendeiner Form eine Nacherfassung durchzuführen, beispielsweise deren Wehrtauglichkeit noch einmal feststellen zu lassen? Bei den meisten ist der Dienst ja mit Sicherheit schon sehr lange her.
Genau, erstmal haben wir die Daten nicht verloren, die Daten wurden nicht mehr gepflegt. Das ist einfach der Fall. Wir haben erstens scharfe Datenschutzbestimmungen in Deutschland, zu Recht, aber wir haben auch die Möglichkeit verloren, nach 2011 die Daten kontinuierlich zu pflegen und wieder einzufordern. Das wird jetzt möglich sein, dass wir durch Zugriff auf Meldedaten Daten abgleichen können. Das ist der eine Baustein, um eben die Daten von rund 800.000 ehemals Wehrdienstgeleisteten zu aktualisieren und diese dann auch zu nutzen im Notfall, richtig. Ein zweiten Schritt wird auch oder ist angestrebt, nach jetzigem Gesetzentwurf auch ältere Jahrgänge anzuschreiben. Also wir beginnen natürlich jetzt mit den 18-Jährigen im nächsten Jahr, wenn wir das Verfahren entsprechend durchlaufen haben, wollen dann aber später auch ältere Jahrgänge anschreiben, einfach nur um die Daten zu erfassen und das Gesamtlagebild zu bekommen, wie es das Grundgesetz vorschreibt.
Nur damit ich das richtig verstehe, das heißt, auch all diejenigen, die seit Aussetzung der Wehrpflicht jetzt nicht mehr in der Erfassung gelandet sind, auch diejenigen würden noch potenziell von Ihnen Post bekommen und sich gegebenenfalls noch nachmustern lassen dürfen, respektive diejenigen, die schon mal Dienst geleistet haben, auch noch mal zu einer Musterung zu den entsprechenden Dienstärzten kommen müssen, um dann festzustellen, ob sie noch wehrtauglich sind.
Bei einer Musterung nachgeholt kann ich aktuell nichts sagen, aber mir ist bekannt, dass ältere Jahrgänge bis zu welchem zurückwirken, weiß ich nicht. Irgendwann macht das ja auch rein altersgrenzenmäßig keinen Sinn mehr. Man möchte sich auch etwas fokussieren auf die Generation, die dann auch die körperlich anstrengenden Tätigkeiten gegebenenfalls in der Lage ist zu erfüllen. Aber es soll auf jeden Fall, wenn das Verfahren eingespielt ist, wenn die digitalen Prozesse stehen, das ist ja auch ein Prozess, den wir jetzt selber durchlaufen. Also wir müssen ja Kapazitäten aufbauen, wir müssen die Büros, die Infrastruktur errichten, wir müssen die Daten administrieren. Das ist ja nicht wenige Daten. Wir reden ja von über 300.000 Datensätzen. Wenn wir damit da den grünen Haken haben und das Verfahren läuft, dann werden wir es ausweiten auf die Jahrgänge davor, also dann 07, 06 und so weiter rückwirkend. Wann dann die Grenze erreicht ist, kann ich aktuell noch nicht sagen. Tut mir leid.
Und Herr Jung.
Geht schnell. Also Herr Müller, die mediale Berichterstattung, dass der Minister gegen das Losverfahren ist, ist falsch. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Und das, was der Minister gestern Morgen noch gesagt hat, dass er sich nicht dem Losverfahren in den Weg stellen werde, gilt?
Er hat das heute Morgen noch mal betont. Er hat gestern gegenüber dem einen Podcast ja gesagt, er findet das nicht so glücklich, aber man kann darüber reden und da an ihm sollte es scheitern. Das war, glaube ich, das Wording gestern im Pioneer-Podcast war das. Und dann hat er heute noch mal bestätigt, dass es ihm heute Morgen bestätigt, nicht im Schwerpunkt in dieses Losverfahren geht. Ihm geht es darum, dass dieser zentrale Punkt der Musterung aufgeweicht werden soll. Und hat er noch im zweiten Punkt erwähnt, dass man die... Aber wie gesagt, ich möchte über den Entwurf gar nicht sprechen, weil der bei den Fraktionen liegt. Aber das war der zentrale Punkt.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Delf, Sie haben eine Frage zum Thema Tomahawk.
Genau, Herr Cornelius, der ukrainische Präsident ist Ende der Woche in Washington bei Donald Trump und wünscht sich da offenbar eine Zusage, was die Tomahawk-Lieferung angeht. Erstmal ganz allgemein, wie bewerten Sie eigentlich diese Pläne? Das ist ja nicht ganz ohne Brisanz, weil die eine größere Reichweite haben und, glaube ich, auch atomar theoretisch bestückt werden könnten. Dann berichten ukrainische Medien, dass es da angeblich wohl auch eine Verbindung gibt zwischen Taurus und dem Tomahawk, dass Trump intern gesagt hat, also wir liefern die dann, wenn die Deutschen Taurus liefern. Sind Ihnen da solche Pläne bekannt?
Ich danke Ihnen für die Frage, weil sie mich zu meiner Lieblingsübung hier führt, nämlich dass wir über Einzelwaffensysteme, wie Sie wissen, keine Auskunft geben. Wissen, dass die Ukraine kontinuierlich mit Waffensystemen unterstützt wird, dass sich die Bundesregierung für die Unterstützung auch mit Long Range Fire ausspricht. Das geht darum, die Ukraine zu befähigen, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Aber über einzelne Systeme kann ich nicht sprechen.
Herr Frage? Ich noch mal, ohne jetzt über spezifische Waffensysteme zu sprechen, aber es steht ja auch die Frage der Finanzierung im Raum. Ist da eigentlich schon klar, wer beispielsweise diese Lieferung finanzieren würde? Weil die Amerikaner wollen es ja offenbar nicht machen. Also würde da Deutschland oder die NATO, EU einspringen für die Finanzierung?
Ja, Deutschland plant ja jährlich 9 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine ein. Wir haben seit 2022 etwa 40 Milliarden Euro verausgabt oder geplant. Über die aktuellen Tranchen gibt es keine Bezifferung jetzt der Größen. Sie wissen, dass die Bundesregierung gesagt hat, dass sie deutlich weiter unterstützen wird. Sie wissen auch, dass es Anstrengungen gibt, größere Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen, eben durch die Mobilisierung der Sovereign Assets, die Russland in Europa hält. Und in diesen Prozessen stehen wir am Anfang und nicht am Ende.
Herr Goncharenko, zu dem Thema.
Deutsche Welle, Roman Goncharenko, Frage an Herrn Müller. Es war ja vereinbart, dass Tomahawk-Raketen, also Marschflugkörper, auch in Deutschland stationiert werden sollen ab 26. Das war die Vereinbarung der vorherigen Bundesregierung. Wie ist da der aktuelle Stand? Und könnte es sein, dass diese Raketen, die für Deutschland bestimmt sind, an die Ukraine übergeben sein könnten?
Zur Stationierung von Mittelstreckenraketen dieser Kategorie in Deutschland liegen mir keine Veränderungen vor zum Projekt. Ich weiß, dass die Abstimmungen weiterlaufen, aber natürlich gibt es auch bei den Amerikanern aktuell, ich glaube, das nennt sich Force Posture Review, also eine Gesamtbetrachtung der globalen Stationierung von Streitkräften. Soweit ich weiß, ist es ein laufender Prozess. Aber mir sind keine Veränderungen bekannt, die uns angezeigt wurden, und auch keine Verbindung zu den Lieferungen oder einer möglichen Bereitstellung für die Ukraine.
Noch kurze Nachfrage an Herrn Cornelius. Die USA überlegen sich, Tomahawk zu liefern, auch angesichts der russischen Angriffe auf ukrainische kritische Infrastruktur, Kraftwerke, Spanwerke und so weiter. Also ganze Städte sind ohne Strom, ohne Wasser. Was plant die Bundesregierung, um jetzt die Ukraine stärker in dieser Lage zu unterstützen? Vielleicht noch mehr Generatoren zu liefern oder Ähnliches?
Ich glaube, dass die zuständigen Gewerke da miteinander im Gespräch sind. Die Bundesregierung hat immer klar gemacht, dass sie die ukrainische Infrastruktur weiter unterstützt, auch gerade bei Zerstörung. Das war auch die Praxis des letzten Winters vor allem, wo wir das ja schon mal gesehen hatten, in diesem Ausmaß. Details dieser Hilfen kann ich jetzt nicht beziffern, habe ich eben schon mal gesagt. Aber die Ukraine weiß, dass sie in Deutschland den stärksten Verbündeten hat, den sie sich vorstellen kann. Und wir werden das nicht nachlassen, das Land in seiner Verteidigung zu unterstützen.
Herr Fechtner.
Vielen Dank. Eine Verständnisfrage an Herrn Müller. Können Sie vielleicht mal ganz allgemein die Unterschiede zwischen Tomahawk und Taurus aufschlüsseln?
Nein. Weil ich über Waffensysteme nicht spreche. Wir haben für unser Waffensystem, also für das Waffensystem Taurus, haben wir online ein kleines Erklärstück. Das sagt im Grunde alles aus zum Waffensystem, was ich sagen kann. Und zu Waffensystemen anderer Nationen kann ich mich nicht äußern. Auch weil es natürlich ein Überbegriff ist. Und Sie wissen selber, wenn ein System 10, 20, 30 Jahre alt in Jahre Nutzung ist, gibt es immer wieder Teilvarianten, über die ich auch gar nicht sprechen kann. Deswegen würde ich Sie bitten, zur weiteren Erläuterung sich an die US-Streitkräfte zu wenden.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Eckstein ist an der Reihe.
Ja, ich hätte eine Frage an Sie, Herr Cornelius. Es hat gestern eine Pressekonferenz gegeben des Bundeskanzlers bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg, wo er Herrn Woidke getroffen hat, wurde unter anderem angesprochen auf die Stärke der AfD in den Umfragen und verwies dann auf die Migrationspolitik und sagte, dort habe man schon große Fortschritte oder so gemacht als Bundesregierung und sagte dann wörtlich, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie einmal ausführen können, was genau Herr Merz denn mit Blick auf das Stadtbild gemeint hat und inwiefern das im Zusammenhang mit Rückführungen, also Abschiebungen steht.
Ich glaube, da interpretieren Sie zu viel hinein. Der Bundeskanzler hat sich zu dem geänderten Kurs in der Migrationspolitik der neuen Bundesregierung geäußert, übrigens in seiner Funktion als Parteivorsitzender, hat er auch explizit so kenntlich gemacht. Er hat immer klar gemacht, dass es sich bei der Migrationspolitik in seinen Augen nicht um Ausgrenzung handeln darf, sondern um eine einheitlich geregelte Zuwanderung. Sie wissen, dass die Bundesregierung in der Migrationspolitik auf Steuerung und Begrenzung setzt und gleichzeitig immer festgestellt hat, dass wer Schutz braucht, diesen Schutz auch bekommt.
Ich hätte noch eine Nachfrage dazu. Zum einen ist mir aufgefallen, dass beim Bundespresseamt dieser Teil der Pressekonferenz im Transkript nicht enthalten ist. Ob Sie einmal darlegen können, warum, weil der restliche Teil veröffentlicht wurde. Und auch bei Ihrer Ausführung ist mir immer noch nicht klar, was er denn mit dem Problem im Stadtbild konkret gemeint hat.
Die Veröffentlichung im Bundespresseamt, das wissen Sie, unterliegen dem Neutralitätsgebot. Der Bundeskanzler hat ja in seiner Äußerung sich klar auch als Parteivorsitzender zu erkennen gegeben. Und diese Kürzungen sind gekennzeichnet als parteipolitische Äußerungen. Und deswegen hat das Bundespresseamt wegen des Neutralitätsgebots diese Äußerung nicht veröffentlicht. Das ist die übliche Praxis. Das ist keinerlei Neuigkeit in solchen Fällen.
Herr Steiner.
Ja, Cornelius, das sind natürlich jetzt interessante Wolten, die wir hier drehen müssen. Aufgrund eben dieser, Differenzierung. Der Parteivorsitzende hat natürlich keinen Innenminister, das ist logisch klar. Auf den hat er allerdings referenziert in dem Kontext. Ich würde gerne wissen, hat der Bundeskanzler in seiner Funktion, so wie Sie für ihn sprechen, in irgendeiner Form Probleme mit dem Stadtbild in deutschen Städten?
Ich glaube nicht, dass der Bundeskanzler ein Problem mit dem Stadtbild hat und die Wertung auch zu Beginn Ihrer Frage, die nehme ich schlicht zur Kenntnis.
Herr Jung?
Also der Parteivorsitzende hat ein Problem mit Migranten im Stadtbild, aber der Bundeskanzler nicht, obwohl er derselbe Mann ist. Das wollen Sie uns jetzt hier sagen.
Was ich Ihnen vermitteln will, kann ich Ihnen wiederum nicht vermitteln, weil ich nicht gesagt. Weiß, was Sie glauben. Also ich bin ja leider etwas verwirrt.
Sie haben uns gerade gesagt, das Zitat, wo es um Migranten im Stadtbild geht, das sollen wir dem Parteivorsitzenden zuordnen, aber nicht dem Bundeskanzler. Nein, das ist ja aber nur logisch, wenn es derselbe Person ist, dass wir uns sagen, dann darf ich mal ausreden.
Ja. Es wäre schnell abzuschließen. Weil
dass der Parteivorsitzende sich um Migranten und Ausländer im Stadtbild Sorgen macht, aber der Bundeskanzler nicht. Das wollen Sie uns sagen.
Fertig?
Ja.
Gut. Ich habe Ihnen gesagt, dass der Bundeskanzler in seiner Äußerung in Potsdam explizit sagt, dass er eine parteipolitische Äußerung tut und dem brandenburgischen Ministerpräsidenten um Verständnis gebeten hat, dass er dies tut. Und deswegen war diese Äußerung so gekennzeichnet und wurde auch von uns entsprechend so ausgewiesen. Das war das, was ich gesagt habe.
Herr Eckstein noch mal.
Ich würde gerne noch mal konkret nachfragen, gerade auch im Netz, Social Media, wird diese Aussage vielfach als rassistisch bewertet, gerade auch im Hinblick darauf, dass man ja nicht erkennen kann, ob jemand deutscher Staatsbürger ist oder nicht. Er aber von Zusammenhang mit Migration von diesem Problem spricht. Was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen?
Ja, ich glaube, im Netz werden sehr viele Vorwürfe erhoben, aber ich glaube nicht, dass man dem Bundeskanzler Rassismus vorwerfen darf. Und kann in diesem Zusammenhang. Darf man alles, aber könnte nicht.
Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Mit Blick auf die Uhr. Ich habe jetzt noch mit 9 Themen auf der Liste Herrn Thorau, Frau Böse, Frau Köpsel, Herrn Fechtner und, wenn ich das richtig gesehen habe, Herrn Rinke. Und Frau Lepriou, Entschuldigung, Sie stehen tatsächlich auch drauf. Herr Jung, wir hatten das schon am Montag. Sie kennen das Zeichen für neue Themen. Ich kann es versuchen, aber die Liste, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, versprechen kann ich nichts. Machen einfach zügig weiter mit Herrn Thorau.
Herr Hinterseher, eine Frage zu den freigelassenen Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit. Wann war das? Vorgestern? Gibt es irgendeine Form von konsularischer Betreuung, also durch Herrn Seibert, sage ich jetzt einfach mal so salopp, was diese freigelassenen Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit angeht? Und wissen Sie von Plänen möglicherweise, dass die nach Deutschland kommen?
Also ich kann Ihnen zu konsularischen Betreuung Einzelner natürlich jetzt aus Persönlichkeitsschutzgründen keine genauen Auskünfte erteilen. Wo das gewünscht ist, sind wir und waren wir in der Vergangenheit ja auch mit den Geiselfamilien in engstem Kontakt, insbesondere über die Botschaft, aber auch der Minister hat ja wiederholt die Geiselfamilien getroffen. Sollte das gewünscht sein, würden wir mit Sicherheit dort unterstützend tätig sein. Es geht ja bei sehr vielen auch um Personen mit auch deutscher Staatsangehörigkeit, beziehungsweise bei allen.
Herr Jung dazu?
Das wollte ich auch fragen.
Hat sich ja die Frage erledigt, oder?
Ja, genau.
Also oder haben Sie noch eine Nachfrage zu dem Thema? Wir sind bei den Geiseln. Wir sind den Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass mein Thema, das Sie angemeldet haben, das war, haben wir jetzt schon mehr Zeit verloren. Herr Hinterseher, wie viele dieser deutschen Geiseln, die jetzt frei sind, wurden erst nach dem 7. Oktober deutsche Staatsbürger?
Auch hier bitte ich um Verständnis, dass wir mit dem Blick auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte uns natürlich wiederum nicht, und es sind sehr wenige, zur Identität Einzelner äußern. Was ich Ihnen sagen kann, bei Personen mit Deutschlandbezug, die in Hamas geiselhaft waren oder sich befanden, handelt es sich unter anderem um Personen, die einen staatsangehörigkeitsrechtlichen Anspruch auf Einbürgerung nach Artikel 116 Grundgesetz hatten. Oder nach Paragraph 15 Staatsangehörigkeitsgesetz und zu diesem gesetzlich geregelten Personenkreis zählen unter anderem Nachfahren von Verfolgten aus der Zeit des Nationalsozialismus.
Weitere Fragen dazu sehe ich. Nachfrage?
Ich hätte noch eine Frage zu Gaza.
Wir waren jetzt erstmal bei diesem eng begrenzten Thema. Herr Jung, ich habe wirklich viele andere Fragesteller, die pünktlich bei dieser PK waren, auf der Tagesordnung. Daher müsste ich Sie bitten, sich hinten anzustellen. Frau Böse hat ein neues Thema.
Ich habe ein komplett anderes Thema an das Gesundheitsministerium und das Finanzministerium, bitte. Es geht um Pläne oder eine Studie der Weltgesundheitsorganisation, die der Europäischen Union, namentlich dem Rat, vorliegt. Und zwar geht es da um das geplante Verbot von Filtern für Filterzigaretten. Und zwar soll es um den Import, die Herstellung, Verkauf und so weiter gehen. Zwei Fragen bitte. Zum einen, wie steht die Bundesregierung, vermutlich die Gesundheitsministerin, generell dazu? Weil ein Verbot von Filterzigaretten, das sind in Deutschland geschätzt 95% der Zigaretten, würde einem de facto Verbot würde ein de facto Verbot bedeuten. Und das Finanzministerium, das sind ja enorme Ausfälle dann auch bei Steuern, die da der Etat zu verkraften hätte. Also wie stehen Ihre beiden Häuser zu diesen Plänen?
Ja, ich starte gerne. Also ich kann Ihnen dazu so viel sagen. Aktuell wird die gemeinsame EU-Positionierung zur Vorbereitung der 11. Vertragsstaatenkonferenz der WHO-Tabakrahmenkonvention eben auf Basis eines Beschlussentwurfs der EU-Kommission in der zuständigen Ratsgruppe erarbeitet. Die Abstimmung dauert noch an und ich würde für das Thema ans zuständige BMLEH verweisen. Da liegt nämlich die Zuständigkeit für die Regulierungsfragen bei Tabakproduktion.
Genau, das ist völlig richtig. Vielen Dank dafür. Wie Sie vielleicht gesehen haben, zwischenzeitlich hat die EU-Kommission sehr hart dementiert, dass so ein Verbot geplant ist. Deswegen würde ich mich jetzt hier dazu nicht weiter einlassen. Wir sehen jetzt gerade keinen Grund dazu angesichts des Dementis der EU-Kommission.
Herr Steiner hat aber dennoch eine Nachfrage.
Ja, die geht auch ganz fix. Es ging ja jetzt um die Ratsarbeitsgruppe. Da hat die EU-Kommission genau gar nichts zu melden, meines Wissens. Da sind Sie ja drin vertreten. Also wie sehen Sie es? Sollte oder sollte nicht?
Also da hat die Kollegin schon ausgeführt, dass eine Abstimmung im Moment innerhalb der Regierung läuft und dazu können wir uns im Moment nicht äußern.
Dann gehen wir weiter. Ein neues Thema hat Frau Köpsel.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Müller. Und zwar geht es um die EU-Mission MED-IRINI, die Verlängerung war ja letzte Woche im Kabinett. Und anders als in den Jahren davor steht jetzt die Nebenaufgabe zum Kapazitätsaufbau und der Schulung von der libyschen Küstenwache wieder konkret drin. Können Sie mal erläutern, warum diese Änderung nötig ist? Und haben Sie nicht Bedenken bei der Zusammenarbeit auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt vermehrt gewaltsame Angriffe auf der libyschen Küstenwache auf zivile Seenotrettungsmissionen gab?
Mit Beginn der EU-Operation IRINI stand in den Ratsbeschlüssen dieser Teil des Mandates, dieser Teil der Aufgaben mit drin, seitdem komplett durchgängig. In der 19. Legislatur der Bundesregierung oder Deutschlands wurden diese Aufgabenpakete aus dem Mandat für die Bundeswehr gestrichen. Wir haben jetzt im jetzigen Mandat diese Mandate wieder angeglichen, dass unser Mandat entsprechend der Ratsbeschlüsse lautet. Aktuell gibt es keine Vorbereitung oder Planungen, diesen Teil der Aufgaben aktiv wieder aufzunehmen.
Kurze Nachfrage. Und wozu braucht es dann diese Angleichung?
Um in konform und gleich zu sein mit den EU-Ratsbeschlüssen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Fechtner.
Aufgrund der Zeit verzichte ich auf meine Frage.
Das ist sehr freundlich. Vielen Dank, Frau Le Priou.
Eine Frankreich-Frage an Herrn Cornelius. Sébastien Lecornu hat beschlossen, die Rentenreform bis zur nächsten Präsidentschaftswahl auszusetzen. Ist das ein Schritt in der richtigen Richtung, um Frankreich vor der Instabilität zu schützen?
Die Bundesregierung gratuliert Sébastien Lecornu zu seiner erneuten Ernennung zum französischen Premierminister. Wir wünschen ihm dabei vor allem viel Erfolg für die Aufgaben, die vor ihm liegen. Der Bundeskanzler pflegt darüber hinaus sehr enge Beziehungen mit dem Präsidenten Macron und über einzelne Reformschritte in der französischen Innenpolitik kommentieren wir hier in der Regel nicht.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann machen wir weiter, schon wieder ein neues Thema. Herr Rinke.
Eine Frage ans Auswärtige Amt. Herr Hinterseher, ich hätte ganz gerne einen Kommentar von Ihnen, eine Einschätzung zu dem Militärputsch auf Madagaskar. Für wie gravierend Sie das halten, ob Sie uns was sagen können, auch über Deutsche, die da im Land sind.
Ja, Sie wissen, dass in Madagaskar ja seit gut zwei Wochen vor allem junge Menschen gegen die Regierung demonstriert hatten. Am Samstag hatten sich dann Teile der Armee diesen friedlichen Protesten angeschlossen. Sie lehnen in ihrem Protest eine Gewaltanwendung gegen die Demonstranten ab. Und die Gendarmerie stellte sich zunächst zwar den Protestierenden entgegen, zog sich dann aber zurück. Am Sonntag soll dann der regassische Präsident Rajoelina laut Medienberichten das Land verlassen haben. Am Dienstag hat wiederum dann das Parlament für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten gestimmt und das Verfassungsgericht erklärt, dass es eine Ausnahmesituation gäbe und gleichzeitig dem Militär dann die Aufgabe übertragen, eine Regierung zu bilden. Abends hat dann ein Sprecher der Armee die Machtübernahme eines Militärkollegiums erklärt und Senat und Verfassungsgericht wurden aufgelöst. Allerdings besteht das Parlament weiterhin fort. In wenigen Tagen soll jetzt eine zivile Regierung eingesetzt werden, die dann innerhalb oder binnen spätestens 2 Jahren Wahlen abhalten möchte. Aus unserer Sicht oder nach unserem Kenntnisstand ist die Lage in Madagaskar seit gestern Abend ruhig geblieben. Die Bevölkerung reagiert natürlich überwiegend positiv und drückt Unterstützung für diesen gewählten Prozess aus. Ja, was die Lage Deutscher angeht vor Ort, was wir wissen aktuell ist, dass ungefähr 300 Deutsche sich auf unserer Krisenvorsorgeliste Elefant eingetragen haben. Wir rufen natürlich weiterhin dazu auf, dass das getan wird. Wir haben die Deutschen vor Ort auch über verschiedene Landsleutebriefe. Ich glaube, es waren eine hohe einstellige Zahl mittlerweile, die an diese gingen, über die Lage ausführlich informiert. Zugleich muss man sagen, dass das Anfragevolumen an unsere Botschaft in Antananarivo relativ überschaubar ist im Moment. Wir raten als Auswärtiges Amt in der aktuellen Lage jetzt von Reisen nach Madagaskar ab und weisen natürlich darauf hin, dass Menschen, die das trotzdem tun, sich auf die Krisenvorsorgeliste eintragen.
Nachfrage? Darf ich noch mal kurz nachfragen? Das klang jetzt nicht besonders kritisch. Also sehen Sie diesen Vorgang eines Militärputsches unter dem Eindruck der Zustimmung, wie Sie es eben referiert haben, eines Großteils der Bevölkerung? Oder sind Sie besorgt oder fordern Sie das Militär auf, dass es möglicherweise schon vor dem Ablauf von 2 Jahren die Macht dann wieder an zivile Kräfte übergibt?
Ja. Also, um das vielleicht einzuordnen an dieser Stelle, es ist natürlich eine tiefe Verfassungskrise in Madagaskar. Das möchte ich auch als solches benennen. Das Militär hat jetzt zunächst die Macht übernommen. Und wichtig ist, dass diese Machtübernahme des Militärs aber nicht gewaltsam vonstatten ging. Das Auswärtige Amt und über unsere Botschaft natürlich in Antananarivo verfolgen wir die Lage sehr genau. Wir appellieren natürlich an alle Beteiligten in dieser aktuell auch teilweise unübersichtlichen Situation besonnen zu agieren. Wir beobachten genau, ob sich die Militärregierung an die gemachten Zusagen für den Übergang zu einer zivilen Regierung, die ja schon früher stattfinden soll, also das ist ja nicht unter Ausschöpfung dieser vollen 2 Jahre, sondern die Zusage bezieht sich ja auf einen deutlich früheren Zeitraum, auch hält. Und fordern natürlich und appellieren an alle Beteiligten, dort demokratischen Prinzipien zu folgen.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Und dann, Herr Jung, schaffen wir Ihre Frage noch.
Gibt es ein Statement zu den Hinrichtungen in Gaza hinterher?
Ja, wir haben diese Hinrichtungen gesehen. Das ist natürlich schockierend. Wir rufen dazu auf, dass diese Phase, die jetzt wichtig wird, nämlich die Entwaffnung der Hamas, auch vonstatten geht. Was die Bilder angeht, das zeigt oder unterstreicht eigentlich noch einmal deutlich das, was wir auch in der Vergangenheit gesagt haben. Wir haben es bei Hamas mit einer Terrororganisation zu tun. Und diese Willkürerschießungen sind nichts anderes als Terror gegen die Bevölkerung, denn die versuchen ja, ein gewisses Bild zu transportieren und etwaige, sage ich mal, Tendenzen einer Selbstbestimmung auch der Bevölkerung entgegenzuwirken. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
Dann sind wir für heute, Herr Jessen, dazu. Eine letzte Frage.
Ja. Lassen sich mit diesen Hinrichtungen die Reduzierung der humanitären Hilfstransporte von eigentlich verabredeten 600 auf, wie Israel jetzt gesagt hat, 300 begründen?
Ich würde zwischen diesen beiden Aspekten keine Verknüpfung ziehen. Es ist einerseits extrem wichtig, und das ist ja auch im entsprechenden 20-Punkte-Plan so vorgesehen, dass der Waffenstillstand jetzt hält. Keine Seite hat das grundsätzlich in Frage gestellt. Das gilt nach wie vor. Insofern ist es jetzt wichtig, dass ausreichend humanitäre Hilfsgüter, medizinische Versorgung, natürlich auch Wasser in den Gazastreifen gelangt. Dazu sind wir nach wie vor mit allen Beteiligten in Kontakt, wirken auch weiter auf die israelische Seite ein, dazu das dann praktisch zu ermöglichen. Davon losgelöst verurteilen wir natürlich extralegale Tötungen, wie sie dort stattgefunden haben, auf das Schärfste. Es waren Willkürhinrichtungen. Aber aus unserer Sicht hat das eine mit dem anderen dort nichts zu tun. Die Entwaffnung der Hamas muss natürlich auf kurze Sicht dennoch vonstatten gehen. Und das entspricht der Forderung, die wir hier in der Vergangenheit wiederholt vorgetragen haben.
Herr Müller möchte ergänzen.
Nicht zu dem Thema, wenn wir durch wären, hatte ich noch eine Ergänzung ganz am Ende.
Dann nehmen wir die gerne mit. Wir sind durch.
Genau, ich habe noch eine Ergänzung. Minister Pistorius hat sich gerade in Brüssel geäußert. Deutschland wird an der Ostflanke ein weiteres Eurofighter-Kontingent nach Polen deployen. Verlegen. Das wird im Dezember passieren, bis März 26. Damit ergänzen wir unsere Luftverteidigungsanstrengungen für das Bündnis an der Ostflanke. Parallel führen wir ja ein Kontingent in Rumänien durch mit Eurofighter-Kampfflugzeugen. Und parallel haben wir die Alarmrotte, die in Lage bereitsteht. Wir haben ein Radarsystem, was wir bereits in Litauen haben. Und werden Ende des Jahres noch ein mobiles CAC, also ein Luftraumüberwachungscenter, auch der Bundeswehr, auch nach Litauen verlegen. Das sind die Maßnahmen, die er heute gerade verkündet hat. Wir haben das Audio wie immer breit verteilt. Ich wollte darauf nur hindeuten oder darauf nochmal hinweisen, weil es ein zweites Kontingent Eurofighter an der Ostflanke ist schon eine Maßnahme, die wir vorher so in dem Maße nicht hatten und ergänzt im Grunde die Gestellungen an der Ostflanke, die wir die letzten 20 Jahre im Rahmen Air Policing North, also Baltikum und South Rumänien, eigentlich jährlich durchführen, aber diesmal mit zwei Komponenten parallel. Danke.
Dann gibt es auch noch eine Nachfrage dazu,
Herr Delfs. Genau, dazu, Herr Müller, können Sie ganz kurz sagen, wie viele Eurofighter sind das dann, wenn es so ein Kontingent ist?
In der Regel sind immer zwei Eurofighter in der Alarmrotte, die aktiv sind. Und um diese bereitzustellen, manchmal muss man ja auch mal was Technisches machen, sind es eigentlich so 4 bis 5 Eurofighter. Die genaue Zahl habe ich aber jetzt nicht parat, aber so ein Kontingent geht in der Regel mit 4 bis 5 Eurofightern.
Dann sind wir am Ende der heutigen Pressekonferenz. Danke fürs Kommen und die konzentrierte Runde. Am Freitag geht's weiter.